Ich lese aus Jona 3. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott. 3 Tage Reisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und 1 Tage Reise weit gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen: Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen, und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Und ein jeder bekehre sich von seinen bösen Wegen und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat es nicht. Ja, Herr, wir wollen Danke sagen zuallererst für diesen Tag, für dein Leiten, für dein Führen, für jeden Einzelnen von uns. Wir wollen Danke sagen dafür, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Herr, und wir freuen uns auf dein Wort, auf dein Handeln, auf deine Taten, auf das Wunder, dass Menschen dir glauben, umkehren, Buße tun. Herr, du kannst es auch heute noch, du kannst Menschen in aller Welt bewegen, die dich nicht kennen oder dich kaum kennen, vielleicht sogar dich hassen. Und darum wollen wir bitten für unser Land, wir wollen bitten für dein Volk Israel, wir wollen bitten für die Feinde um sie herum und bitten, ja, weltweit, beweg du Herzen, führ sie hin zu dir, zu deinem Licht. Und jetzt segne du unsere Gemeinschaft diesen Abend und schenk du Vollmacht in die Auslegung für Rainer. Danke, dass du über allem stehst und dass wir dich kennen, dass du der allmächtige und liebende Gott bist. Amen.
Normalerweise, wenn man etwas sät, dann hofft man noch im gleichen Jahr oder im Jahr drauf zu ernten. Tomatenstöcke oder andere Dinge, Getreide. Es gibt Kulturen, ich bin da kein Experte, aber da geht es sogar in Generationen. Etwa im Weinbau, denke ich mal, Maulbeer, Feigenbäume und also Kulturen, wo man wirklich in langen Zeiträumen denken muss und auch schon für die nachfolgende Generation, wo es Bestände gibt, die zum Teil Jahrhunderte alt sind. Aber normal ist es ja nicht. Aber im Reich Gottes wird ja die Verkündigung des Wortes Gottes mit dem Säen verglichen. Und wir sind ja in einer unheimlich schnelllebigen Zeit. Es muss ja alles sofort gehen, überall, privat, politisch, gesellschaftlich. Alles eilt, alles sofort. Die Dinge überschlagen sich. Ich habe oft den Eindruck, man sollte einmal irgendwie einen Cut machen und sagen, so jetzt eine Woche gibt es keine Nachrichten und gar nichts. Wir denken alle mal nach, wo stehen wir eigentlich gerade, was wollen wir und wo soll es hingehen, wo sind Gefahren, wo sind Chancen, statt dass sich die Dinge persönlich und gesellschaftlich, politisch, weltweit auch so immer überschlagen und ganz, ganz schnell alles geschieht. Aber es heißt ja, gegen Ende der Tage wird die Zeit gedrängt sein, wird die Zeit beschleunigt sein. Und Entschleunigung ist natürlich ganz schwierig, aber geistlich ist es wichtig. Ja, ich war beim Säen, das Säen des Wortes Gottes. Und die Missionare im 18., 19. Jahrhundert in Äthiopien, im Osten Afrikas auch, die hatten eigentlich ein unheimlich mühsames Geschäft. Viele sind nur ein paar Monate alt geworden auf dem Missionsfeld, weil sie dahingerafft wurden von Malaria und anderen Krankheiten, gerade in Sand, 3 Monate, 6 Monate später schon gestorben, heimgegangen, die Nächsten gekommen und man hat jahrelang, jahrzehntelang nichts gesehen. Der Schwabe Johann Ludwig Krapf aus Tübingen war auch Afrika-Missionar im 19. Jahrhundert, er war ja der Mann, der den Kilimandscharo mit Johannes Rebmann entdeckt hat, also entdeckt muss man sagen für die westliche Welt. Die Bevölkerung dort wusste natürlich schon, dass es den Kilimandscharo gibt. Ich bin schon mal zumindest drüber geflogen, hatte keine Zeit hochzusteigen. Aber die haben nichts gesehen. Aber 20 Jahre danach, oder wenn man noch die Generation der Missionare davor, von Krapf davor nimmt, dann 50, 100 Jahre danach, da ist eine reiche Frucht aufgegangen. Es gab eine richtige Erweckung und das führte zur Gründung der Mekane Jesuskirche in Äthiopien mit einer reichen, reichen Frucht und einer Glaubenslinie bis heute. Also die Brüder haben alles getan, Schwestern waren sicherlich auch dabei, haben sogar bereit, ihr Leben aufzugeben. Also die Lebenserwartung, ich habe es ja gerade gesagt, war nicht sehr hoch. Und das wussten natürlich die dritten, vierten Gruppen, die dann gekommen sind, auch schon von den ersten beiden Gruppen, dass die relativ schnell das Zeitliche gesegnet haben. Und Gott gibt überhaupt, also für sie sichtbar, überhaupt keinen Erfolg. Gar keinen Erfolg. Erfolg ist natürlich so ein Wort, aber Sie wissen, was ich sagen will. Und jetzt haben wir hier im dritten Kapitel, und Wolfgang und ich haben uns gerade über dieses Wunder noch kurz unterhalten. Jetzt haben wir einen Evangelisten, einen Propheten, einen Prediger wider Willen. Jedenfalls ist er Prophet in Ninive wider Willen. Und der Kerl mit süß-saurem Gesicht verkündigt er. Und eine ganze Region bekehrt sich. Am Ende vom 4. Kapitel heißt es ja, dass Gott ihn tadelt und sagt, du kümmerst dich um den Kikajon, um diese wahrscheinlich Rizinusstaude, die an einem Tag geworden ist und dann durch den bestellten Wurm, der die Wurzel gebissen oder gezwickt oder faul gemacht hat, wieder untergegangen ist, einer Nacht, ein Bild übrigens auf den Antichristen, der Sohn einer Nacht, so heißt es wörtlich im Text, an den sie Israel in der Endzeit hängt, unter falschen Flügeln Zuflucht sucht. Du jammerst um diesen Kikajon und ich sollte mich nicht erbarmen über 120.000, die nicht rechts und links unterscheiden können und, Achtung aufgemerkt, eine Menge Vieh. Denn Gott hört auch das Schreien der Tiere und das Klagen der Tiere. Gott sind all seine Werke bekannt und auch die Kreatur seufzt und leidet ja und wartet auf Erlösung. Jetzt 120.000, die rechts und links nicht unterscheiden können. Wie kann man das verstehen? Man könnte es verstehen, indem man sagt, die waren geistlich Unmündige. Aber das passt ja nicht zu der Botschaft, denn sie sollten ja gerade jetzt was entscheiden. Viel eher wird es so gewesen sein, dass dieses Städtekonglomerat, das war nicht nur eine Stadt, sondern so ein bisschen kleiner natürlich, aber wie das Ruhrgebiet, man kommt raus aus Siedlungen, kommt aber relativ schnell wieder in andere Siedlungen, dass es 120.000 kleine Kinder gegeben hat. Ich weiß nicht, ab wann Kinder rechts und links unterscheiden können. Alle Kinder haben es ja so gelernt, rechts ist da, wo der Daumen links ist und links ist da, wo der Daumen rechts ist, was von tiefem pädagogischem Verständnis spricht, denn damit kann das Kind nicht viel anfangen. Aber sagen wir mal, mit 4, 5, oder? Wann kann man rechts und links unterscheiden? Ja, noch nicht. Also jedenfalls, wenn man die Zahl nimmt, dass die, sagen wir mal, bis 5-6-Jährigen, im Schwabenland natürlich nur bis 3, aber das ist ja nicht Schwabenland gewesen, die bis 5-6-Jährigen 120.000 waren, dann kann man natürlich hochrechnen, dann kommt man auf viele 100.000 Einwohner. Und ich sollte mich nicht erbarmen über 120.000, die rechts und links nicht unterscheiden können. Also ein ungeheurer Erfolg. Eine ganze Region kehrt innerhalb kürzester Zeit von ihren bösen Wegen um. Und wie gesagt, so richtig wollte das der Jona ja gar nicht. Ist doch seltsam. Wir haben ja viele Wunder im Jona-Büchlein. Aber das, so sagen etliche Ausleger ist das größte Wunder. Nicht das Wunder im Schiffsbauch, nicht die Stillung des Sturms, nicht die Bekehrung der Seeleute, nicht der Kikajon. Das größte Wunder ist die Umkehr einer ganzen Stadt, einer ganzen Region innerhalb kürzester Zeit. Wir schauen noch mal kurz zurück auf die Einheiten, die wir schon hinter uns haben. In Kapitel 1 ist Jona auf der Flucht. Wir haben ja 1,1 und 3,1 genau dieselben Verse auch im Grundtext mit einem einzigen Unterschied. Und das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal. Beim ersten Mal reagiert Jona, indem er nicht nach Osten geht, Nordosten, sondern genau in die umgekehrte Richtung, die entgegengesetzte Richtung in etwa. Er flieht nach Westen, er wollte ans äußerste Ende zu den Säulen des Herakles. Ich war erst vor einigen Wochen da, Gibraltar und da unten. Da wollte er hin, möglichst weit weg. Er floh vom Angesicht des Herrn. Das ist natürlich Quatsch und das wusste er eigentlich auch. Und Gott fängt ihn dann mit dem Lasso ein. Jona hat es getan, weil er das wusste er prophetisch, den kommenden und den bereits bestehenden Feinden Israels durch seine Bußpredigt nicht die Chance zur Umkehr geben will. Und nun flieht er und Gott holt ihn mit einem enormen Aufwand zurück. Und das ist die Geschichte des Menschen und der menschlichen Berufung, die Geschichte Israels, unser aller Geschichte, die Geschichte der ganzen Welt. Was gibt sich Gott Mühe, die nicht so sind, wie sie sein sollten, zu gewinnen, zurückzuholen? Und verstehen Sie es jetzt bitte richtig, diesen technischen Begriff funktionsfähig, dienstfähig zu machen. Jeder andere hätte gesagt, weißt du was, Jona, rutsch mal den Buckel runter. Gibt genug in Israel. Ich kann mir sogar aus Steinen, kann ich mir Zeugnis geben lassen. Ich bin gar nicht auf dich angewiesen. Und warum soll sich der arme, riesige Fisch mit dir rumquälen, unverdaulicher Brocken? Warum sollen die Seeleute in Todesangst kommen? Warum sollen die Nineviter keine Chance mehr bekommen, nur weil du rumbockst, dann bock halt und verschimmelt dort irgendwo in Tarsis und dann sehen wir weiter. Das ist nicht Gottes Sinnen, das ist nicht Gottes Herz. Und wir können nur sagen, Gott sei Dank. Denn dann wären wir auch verloren. Aber Gott hat ein Herz der Rettung, des Suchens, das Verlorene zu suchen, aber nicht nur wiederzufinden, sondern auch dienstfähig einzusetzen. Und das lernen wir ja auch von den drei Gleichnissen, die wir nicht nennen sollten, die drei Gleichnisse vom Verlorengehen, sondern die drei Gleichnisse im goldenen Blatt der Bibel, Lukas 15, vom Wiedergefundenwerden. Und die Krönung dieser Gleichnisse, die ja die unbelebte Materie darstellt, die Münze, die verloren geht, das Schaf, die beseelte Kreatur und dann der verlorene jüngere Sohn, der wiedergefunden wird, die Menschheit und vielleicht ist im älteren Sohn auch die Engelwelt ein Stück weit wiedergespiegelt oder auch bestimmte Gruppen der Menschheit. Jedenfalls, es geht Gott darum zu suchen und zurückzubringen und das macht er auch im Buch Jona. Mit großem Aufwand, im angespannten Schraubstock kapituliert dann Jona. Ich habe ja gesagt, Gott macht seinen Bewegungsraum immer enger. Erst hat er noch die Wahl. Er kann nach Ninive gehen, er kann nach Norden, er kann nach Süden, er kann nach Westen. Er flieht nach Westen, hinunter nach Jaffo. Dann auf dem Schiff wird es schon beengter. Auf dem Schiff, die waren nicht so groß wie heute, aber so klein auch nicht, wie wir vielleicht denken. Aber es sind halt nur ein paar Quadratmeter. Und dann im Schiffsbauch kann man sich gar nicht mehr groß bewegen. Und im Fischbauch, da wird es ganz eng. Da wird es ganz eng. Also deswegen spreche ich von einem Schraubstock Gottes, den er mit verursacht hat. Und in diesem Schraubstock betet er den bekannten Jona-Psalm Kapitel 2, kapituliert und kehrt um. Und so sind die ersten zwei Kapitel eigentlich nur Kapitel, damit das Werkzeug hergestellt oder wiederhergestellt wird, das Gott verwenden will. Und dann im dritten Kapitel geht es um die eigentliche Geschichte. Aber die eigentliche Geschichte ist die Geschichte der Wiederherstellung des Jona, obwohl er ja nur einer ist und die anderen sind 500.000, 600.000. Ist ein bisschen auch wie heute. Wenn man weiß, was Gott mit Israel, was Gott mit der Gemeinde noch vorhat, dann könnte man ja auch sagen, welchen Aufwand treibt Gott für die paar Männchen. Also paar Männchen jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber im Vergleich zum Weltganzen. Aber das sind nun mal seine Heils- und Verkündigungswerkzeuge in den kommenden Weltzeiten. Und der Gipfel ist ja, man denkt dann, jetzt hat es der Jona aber kapiert. Ja, und dann bockt er wieder um im vierten Kapitel. Da geht nochmal eine neue Geschichte los, denn das Buch hat ja kein Happy End, sondern es endet eigentlich wie Lukas 15, mit Recht zornig. Habe ich doch gleich gewusst, darum wollte ich doch nicht hin nach Ninive, dass alles so kommt. Und da hat Gott nochmal Arbeit mit ihm. Und da Jona das Buch ja selber tradiert hat, vielleicht auch niedergeschrieben hat, das zeigt ja auch daran, dass es nicht ein Happy End gibt. Er kommt in diesem Buch eigentlich nicht gut heraus und ist nicht recht, dass ich zürne. Das ist so die Frage, die im Raum steht. Ist nicht recht, dass wir dich anklagen? Ist nicht Unrecht, wie du mit uns und mit der Welt umgehst? Ist nicht Unrecht, wie du uns führst? Ist nicht Unrecht, wie du uns gebrauchst? Ich verstehe deine Gedanken, ich verstehe deine Pläne nicht, ich mache nicht mit. Das ist der Mensch. Und das sind insbesondere die Probleme auch seiner Heilswerkzeuge. Also der Botschafter jetzt im dritten Kapitel, der Evangelist, wenn ich mal so sagen darf, wider Willen, ging im Gehorsam und sagte das Wort, dass der Herr ihm gesagt hat. Und das Wunder geschieht, Hunderttausende, manche gehen sogar von über einer Million Menschen aus, kehren um. Der Herr freut sich, die Engel freuen sich, die Niniviter freuen sich und Jona ist sauer. Sauer über das, was Gott tut. Wie bockig kann doch der Mensch sein? Und interessant ist, wie diese Bewegung des Heils in dieser Region vonstatten geht. Von unten nach oben und von oben nach unten. Man sagt ja, Top-Down-Bewegungen haben keinen Erfolg. Sie können keine wirkliche Veränderung hervorbringen. Also Top-Down-Projekt ist, wenn sozusagen die Firmenspitze oder, die Firmenspitze ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber wenn eine bestimmte Gruppe meint, sie muss die Gesellschaft in eine bestimmte Richtung bringen, aber die Masse ist davon nicht überzeugt und will das auch nicht, es wird so von oben aufgedrückt, ja. Ich will jetzt keine Beispiele machen, sonst verlieren wir uns da drin. Eine Top-Down-Bewegung. Mach ich mal doch ein Beispiel. Genderismus ist zum Beispiel so eine Top-Down-Bewegung. Das ist jetzt nicht bei den Arbeitern im Ruhrpott entstanden oder sonst wo, sondern das ist ein Top-Down-Projekt, eigentlich ein akademisches Elite-Projekt mit einem ganz bestimmten Vorstellung und Weltbild. Wurzelbewegung und Bewegung von unten nach oben, die haben in der Regel Erfolg, haben eine längerfristige Nachhaltigkeit, Veränderung. Und so war es in Ninive auch. Wir lesen ja in unserem dritten Kapitel, wie die Stadt in Bewegung geriet. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Eine große Stadt, also Region, 3 Tage Reisen, groß, wenn man Predigen dann durchzieht. So, man sagt so, die Marathonstrecke, das ist ein Mensch, was ein Mensch an einem Tag so zurücklegen kann. Aber das ist ja, wenn er nur läuft, 42 oder 41,8 Kilometer, so Jagdgebiet und solche Dinge, ja. Das ist ja nur, wenn er nichts anderes macht, sozusagen. Aber wenn man euch predigend durch die Lande zieht, ist der Radius natürlich enger. Aber nur, dass wir mal eine Vorstellung haben von 3 Tage Reisen. Also wir reden hier vielleicht von etlichen Kilometern, vielleicht auch 1-2 Dutzend dieser ganzen Region mit ihren Siedlungen. Und dann geschieht ein großes Wunder in dieser großen Stadt. Er predigte, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Die Frage ist, ob das das Einzige ist, was er gesagt hat. Wahrscheinlich nicht, das ist der Kern der Botschaft. Er wird nicht nur den einen Satz gesagt haben. Summarisch. Und jetzt, da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Von unten. Alle Leute, die einfachen Leute, die ja auf der Straße, auf den Marktplätzen, die da eben dieses Wort hörten. Und da sagt der eine zum anderen, du, da ist so ein komischer Mensch, komm mal, den musst du mal hören. Und dann kommt dieses Wort auch an die Verantwortlichen. Und da heißt es dann, und als das vor den König von Ninive kam und damit auch vor die Regierenden generell, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in Sack und setzte sich in die Asche und ließ aufrufen und sagen als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen. Und dann haben wir ja gelesen, dass sich alle vor Gott beugen sollen und das Angesicht Gottes suchen sollen. Und auch da haben wir wieder die Einbeziehung der Tierwelt. Auch das Vieh soll zu Gott schreien. Ist für uns befremdlich, aber es ist so. Also wir haben die Bewegung von unten nach oben und dann von oben nach unten mit dieser Anweisung. Und es hat einen durchschlagenden Erfolg. Wir haben ja 5 Staatsorgane in der Bundesrepublik Deutschland, Bundestag, Bundesrat, die Regierung, Bundespräsidenten, das Bundesverfassungsgericht. Stellen Sie sich mal vor, es würde ein Verkündiger, ich weiß nicht, in Berlin oder wo auch immer, anfangen sein, die Botschaft von Jesus und der Umkehr der Menschen zu Gott predigen. Und es würde so eine richtige Bewegung in Deutschland geben. Und alle 5 Verfassungsorgane wären auf den Knien und würden Gott um Gnade bitten. Also so ähnlich muss man sich das vorstellen. Es ist unglaublich, das größte Wunder. Hat alle ergriffen. Professor Dr. Friedhelm Jung hat vor vielen Jahren, er hat hier auch schon gepredigt, ein Buch geschrieben, was Deutschland braucht, nur Umkehr kann uns retten. Und er schreibt dazu, unsere Zeit ist gottlos wie selten zuvor. Betrug, Gewalt, Gier, Unzucht und Korruption beherrschen die Schlagzeilen. Es gibt noch Hoffnung, aber nur unter einer Bedingung, wir müssen umkehren. Dieses Büchlein enthält Predigten, die in den letzten Jahren in verschiedenen Kirchen gehalten worden sind und zur Umkehr rufen. Also das kommt uns ja selber, das würde man sagen, das ist ja unmöglich, oder? Sehr unmöglich. Wir sind ja schon froh, in der Welt gibt es ja noch Parlamente, wo ein Gebet gesprochen wird zum Eingang und auch ein Gebet zur Einsegnung, selbst von Politikern. Natürlich weiß ich, es gibt auch immer eine Frömmigkeit, die missbraucht wird und so weiter. Aber eigentlich bin ich froh, wenn überhaupt noch was mit Gott und mit Gottes Wort und Abhängigkeit kommt. Und das ist leider bei uns völlig verdrängt worden. Im Gegenteil, die Glaubenden werden eigentlich verlacht. Vers 5 wird von Martin Buber so verdeutscht. Die Männer Ninives wurden Gott vertrauend. Statt Glauben hat er so immer. Sie riefen Kasteiung aus, kleideten sich in Sackleinen von groß bis klein. Also Ungeheures. Die politische Obrigkeit, die zum Teil auch identisch war mit der religiösen Obrigkeit. Assur war eine Supermacht, vielleicht nicht ganz so dominant und so mächtig wie die USA, jedenfalls, es war ja noch nicht weltweit, aber doch, was eben den Nahen Osten, was den Orient betrifft. Und alle haben sich vor Gott gebeugt. Antwort Gottes, Vers 10, als aber Gott, und jetzt habe ich heute bei der Vorbereitung nochmal gestutzt, als Gott hörte, dass sie sich's vornahmen, anders zu sein und ihre Sünden bekannten, gucken Sie nach, was steht drin? Als Gott sah, es gibt also nicht nur einen Bußwillen, sondern auch einen Bußgehorsam. Ist ja eigentlich auch klar, was wir so akademisch trennen können, das gehört ja eigentlich zusammen. Es ist ja nicht echt, wenn einer sagt, ich will jetzt aufhören, das und das zu tun. Er sagt es aber nur und tut es im nächsten Moment. Da würden wir ja sagen, das ist ja gar nicht echt, das ist ja unglaubwürdig. Also gehört es ja eigentlich zusammen. Aber ich sage das deswegen so, weil das hier so ausdrücklich betont wird, als würde Gott sozusagen warten, ob auch das geistliche Vorhaben dann tatsächlich umgesetzt wird in der Gnade Gottes. Das ist manchmal wirklich auch schwierig, wenn Menschen zum Beispiel herkommen und dann redet Gott zu ihnen durch das Wort in der Gemeinschaft und ihnen werden Dinge klar und es kommen geistliche Entscheidungen, geistliche Gedanken, man will geistlich umkehren oder geistlich Schritte vorangehen. Und dann, wenn man manches nicht gleich festmacht, dann wird es immer schwierig, weil daheim kommen 1000 Dinge, warum es doch nicht so sein muss. Oder es gerät einfach wieder Ja, in Vergessenheit ist ein dummes Wort. Es gerät wieder buchstäblich unter die Räder. Kennen wir doch alle schon, oder? Dass wir mal getroffen wurden und so fest etwas vorgenommen haben, aber dann doch irgendwie wieder stecken geblieben sind. Also wo Gott uns Dinge aufzeigt, da sollte es auch wirklich zur wirklichen Umkehr kommen. Sie bekehrten sich von ihren bösen Wegen. Sie gereute das Böse, das Übel. Und Gott gereute das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Also die sind wirklich im alttestamentlichen Sinn, muss man sagen, vom Götzendienst umgekehrt zu dem Gott Israels, zu dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, zu dem einzig wahren Gott, dem Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Das war ein ungeheures, ich kann es nicht oft genug betonen, ein ungeheures Ereignis. Und das nicht bei irgendwelchen Eingeborenen, die dann total erstaunt waren, als da vielleicht einer kommt mit Kultur und auf die heutige Zeit übertragen, mit technischen Errungenschaften, sodass sie vor Ehrfurcht schon vor dem und seiner Erscheinung sowieso im Boden versinken. Nein, das waren Hochkulturen. Zu allen Zeiten gab es Hochkulturen und daneben Steinzeitkulturen. Nun, heute gibt es natürlich wenig noch Steinzeitkulturen, sie gibt es aber noch. Aber Assur war keine Steinzeitkultur. Da weiß man ja aus Ausgrabungen, auch aus schriftlichen Zeugen, es war Hochkultur. Die haben nicht gesagt, ach, da kommt der Jonah, der ist uns ja haushoch überlegen. Der überhaupt nicht. Und viel hergemacht hat er wahrscheinlich auch nicht. Es war auch keine, um das nochmal zu beleuchten, es war auch keine taktische Finte, so nach dem Motto, wir tun so und wenn Gott dann gnädig ist, dann können wir wieder zum Alten zurückkehren. Klammer auf längere Sicht war das allerdings so. Israel hat dann später doch noch Gericht durch die Assyrer erfahren. Gott nennt sie dann Jahrzehnte später die Zuchtrute seines Zorns, aber sie haben völlig überzogen und sind natürlich auch zu ihrem Götzendienst zurückgekehrt. Also Jona hat gar nicht ganz Unrecht gehabt. Er hat gesagt, man sagt, Assyrien war in der Zeit Assur in einem Art Winterschlaf, nachdem sie vorher sehr stark waren, expandiert sind, Regionen beherrscht haben, sind sie durch ein Erdbeben und andere Dinge in einer Art Winterschlaf, in einer Art Schockstarre gewesen. Und in der Zeit kommt Jona zu ihnen und durch die Umkehr zu Gott gehen sie nicht unter, sondern fassen neu Fuß und blühen neu auf und verlassen wieder Gott und werden wieder Götzendiener und gehen gegen Israel vor. Jona hat wahrscheinlich im Schoß Abrahams gesagt, ich habe es doch gewusst. Er hat nicht Unrecht gehabt, er war ein Prophet, aber Gott sagt, das Problem ist nicht, sind nicht die Assyrer, das Problem ist die Sünde eures Volkes. Also sie sind aber zu dem Zeitpunkt dieser Generation umgekehrt, nicht wie das ein cleverer Römer gemacht hat, Octavian, der Adoptivsohn von Julius Caesar, Augustus nennen wir ihn dann, der übrigens ähnlich wie der amerikanische Präsident, wobei ich jetzt nicht sagen will, das zu verkleinern, aber ein goldenes Zeitalter herbeigeführt hat, nicht ausgerufen hat, herbeigeführt hat und genug jetzt dieser Themen. Aber da hat einer, als die entscheidende Schlacht bei Actium mit Antonius war, dem Liebhaber von Kleopatra, da hat ein findiger Römer zwei Raben das Sprechen beigebracht. Und der eine Rabe, der konnte dann sagen, heil dir Cäsar, es lebe der siegreiche Cäsar. Und der andere konnte sagen, es lebe der siegreiche Imperator Antonius. Also egal wer gewinnt, er hat immer den richtigen Raben. Und als dann Octavian, der später Augustus, der Ehrwürdige genannt wurde, seinen Triumphzug hatte, oder da hat er den Raben präsentiert und der Kaiser war begeistert und hat ihm eine große Summe, 20.000 Sesterzen, geboten für den Raben, den wollte er unbedingt haben. Und da hat ein neidiger Nachbar gesagt, Kaiser oder Prinzeps haben sie eigentlich gesagt, der hat noch einen Raben, lass den auch mal holen. Und da hat der zweite Rabe eben das andere gesagt. Aber der Kaiser hat es mit Humor genommen, hat gesagt, okay, ihr teilt euch die 20.000 Sesterzen, 10 für jeden. Also so war es bei den Ninivitern nicht. Es war schon echt. Gott kann schon in die Herzen schauen und ob wir es echt meinen. Und jetzt ist ja die große Frage, Und Wolfgang und ich haben uns das auch gerade schon überlegt, wie konnte jetzt dieses Wunder geschehen? Wenn man jetzt übertreibt, könnte man sagen, weißt du was, aus diesem Büchlein ziehe ich folgenden Schluss, es ist auch gerade egal, ob du dich mühst oder nicht. Das wäre jetzt sicherlich falsch, wäre ein falsches Gnadenverständnis. Aber eins kann man sicherlich sagen, es liegt nicht an eurem Laufen oder Rennen, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Da ist etwas, das vom Werkzeug ein Stück weit unabhängig ist. Ob das Werkzeug ein bisschen grummelt, ob das Werkzeug, ich sage nicht völlig, denn Gott bindet sich auch an schwache Gefäße. Man hat natürlich auch im Judentum überlegt, warum war das so? Es gibt eine jüdische Überlieferung, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Manches mag stimmen, weil es eben auch eine mündliche Tradition gibt. Manche sind einfach Fündlein. Ich kann es hier nicht beurteilen. Jedenfalls die jüdische Tradition sagt Folgendes. Das war so, die Seeleute, die haben ja Gott erlebt im Sturm und haben dann zunächst zu ihren Göttern gerufen und nachher zu Gott. Und die sind dann zurückgekehrt und nach Ninive gegangen und haben gesagt, wir haben ein Wunder erlebt. Bei uns war ein Hebräer, der sollte eigentlich zu euch kommen und auf sein Wort hin haben wir ihn dann Tötung auf Verlangen ins Wasser geworfen. Ob sie das mit dem Fisch noch mitgekriegt haben, weiß ich nicht. Kann sein. Und wie er gesagt hat, wenn Israels Völkermeer geworfen, wenn Jona ins Meer geworfen wird, ist augenblicklich Frieden. Scheinfrieden natürlich, ist nicht echt auf Dauer. Das Wasser stand still. Und so sagt die jüdische Überlieferung, und die sind also nach Ninive gegangen und haben die Geschichte erzählt, wahrscheinlich dann auch noch das mit dem Fisch. Und als dann der Jona kam und in dieser Geschichte vielleicht auch gekennzeichnet von der Magensäure, das Ohr halb weggeätzt und die Augen grün oder gelb oder blau, oder ich weiß nicht, wie die Magensäure werden, keine Haare mehr. Und da kommt so ein kleiner Hebräer und sagt, Gott hat mich zu euch gesandt, und vielleicht hat er ihn auch gesagt, aber ich wollte zunächst mal nicht, aber Gott hat mir gezeigt. Da sagen sie, da waren die vorbereitet. Das ist der. Das ist der. Man kann sich ja sowieso fragen, warum macht Gott das mit Jona? Während da so ein Engelfanfarentruppe aufmarschiert, hätten Schofar oder Posaune geblasen oder bum, 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 kehrt um. Macht Gott nicht. Hab schon manchmal erzählt, mir sagte Mann, eine Dame, warum ist meiner sterbenden Mutter, die Jesus bis zum Schluss nicht akzeptieren wollte, der Herr nicht erschien in Herrlichkeit wie Paulus Saulus vor Damaskus? Das sind schon grundlegende Fragen. Kann ich jetzt natürlich nicht darauf eingehen, aber es sind grundlegende Fragen. Ich warne vor Erfolgsdenken. Wir müssen nur die richtige Methode haben. Wir müssen nur uns genug anstrengen. Wir müssen nur das. Und da werden ja verschiedene Dinge gemacht. Ich warne aber auch davor zu sagen, wir können die Hände in den Schoß legen. Das Wort soll und muss gesagt werden, aber das Entscheidende kommt von Gott. Wir können auch unsere Kinder zur Gottesfurcht erziehen, aber nicht zum Gotteskind. Das Kind, das ist ein Geburtsakt, den nur Gott hervorrufen kann. Das entlastet auch. Muss immer noch an einen Bruder denken, der von Amerika unterstützt wurde. Und die Leute, die viel Geld gaben, haben natürlich auch große Erwartungen gehabt. Und er musste jeden Monat die Zahl seiner Bekehrten mitteilen. 0, no one, 0, gar keiner, nicht einer. Tja, was machst du da eigentlich? Es ist schwer. Deswegen tue ich mir auch immer so schwer, wenn es heißt, ja, da wirkt der Herr. Ich sehe das auch bei manchen, aber bei mancher Zahl bin ich auch vorsichtig und fragend. Das heißt, sehr schwierig und wir sollten uns da auch nicht leicht auch aus der Verantwortung stehlen. Aber Jona ist eine ganz besondere Geschichte, die uns auch zeigt, wo der Herr will. hat er den Herzensboden vorbereitet. Und der eigentliche Grund ist, dass Jona trotz Widerwillen getan hat, was Gott gesagt hat, nämlich sein Wort gesagt. Das Wort geschieht. Und das ist so interessant, in diesem Text haben sie schon mal gesagt, und das Wort meiner Frau geschah zu mir. Und das Wort des Lehrers wurde in meinem Leben, das würden wir nie formulieren. Aber das ist bewusst, weil das Wort ist Synonym für Gott und Träger des Göttlichen. In der Vulgata, in der lateinischen Übersetzung heißt es, et factum est verbum, das verstehen wir, es schafft Fakten, es stellt in einen Wirklichkeitsraum, es deckt plötzlich auf, wie es ist. Faktum, Fakten, Wirklichkeit, Gegenwart, es schafft, nicht es schafft die Wirklichkeit, denn die ist ja da, aber es zeigt, wie es wirklich ist. Das Wort stellt in die Gegenwart Gottes. Im griechischen Text, in der Septuaginta, wird von Egeneto, von der Energie, von der Wirksamkeit des Wortes gesprochen. Das Wort geschieht. Und das ist das Entscheidende. Und deswegen muss das Wort auch gesagt werden. Und deswegen steht das Wort in der Mitte. Und deswegen versucht der Teufel, das habe ich schon tausendmal gesagt, aber es ist so wichtig, immer mehr das Wort aus den Versammlungen zu verdrängen, aus dem Leben der Glaubenden. Die Wortarmut, die Bibelunkenntnis, das ist ein Handwerkszeug für den Teufel. Das Wichtigste für die Reformatoren war das Wort, die Lehre, die Verkündigung, die Predigt, die Ermahnung. Alles andere darf, soll sein. Gotteslob gehört alles dazu. Aber sie haben die Kanzel in die Mitte gestellt. Übrigens wissen Sie, was in der katholischen Messe das absolute Zentrum ist, nur um das mal im Unterschied zu der reformatorischen Vorstellung zu sagen. Es ist das Messopfer, die Eucharistie, Verwandlung von Brot und Wein. Und die Reformatoren, Protestanten, haben gesagt, nein, die Bibel sagt, das Wort, durch das Wort geschieht, hatte dieser Tage eine gesperrte Kreditkarte, das kommt ja immer wieder mal vor. Ja, und dann musste ich bei so jemand anrufen, zum endgültig sperren oder wie das dann auch geht. Und dann fragte mich die so, ja, ist diese Zahlung aus Japan von Ihnen veranlasst worden? Was? Nein. Ah, da gab es dann noch einen Versuch, okay. Und dann sagt sie, und dann haben wir hier noch eine Zahlung aus den USA. Ist das von Ihnen veranlasst? Was steht da dabei? Logos Payment, sage ich, ja, das ist von mir. Wissen Sie nicht, was der Logos ist, sagte ich dann zu ihr. Nee, sagt sie, keine Ahnung. Sagt der Logos, das ist das Wort, das ist Jesus. Das ist ein Bibelsoftware, die ich da gekauft habe. Logos Payment. Ach so, hat sie jetzt nicht weiter interessiert. Der Logos, das Wort, der Christus, Gott wirkt durch das Wort. Und immer mehr Christen sagen, uns ekel vor diesem Manna. Immer dieses Manna. Wie sagte mir mal jemand, das ist wirklich wahr. Ach, immer dieses Bibel und immer Wort Gottes und so, doch langweilig. Jona hat das Wort gesagt im Gehorsam. Es ging von Gott aus und Gott benutzt das Wort. Jetzt können wir sagen, ja, warum macht Gott es nicht anders? Ja, wer sind wir denn? Wenn Gott sagt, ich mache das so, wer sind wir denn? Er benutzt nun mal das Wort, das er lebendig macht, durch den Geist. Was hat nun Jona genau gesagt? Wissen wir nicht. War es eine reine Bußpredigt, also im Sinne von kehrt um? Nein, das wäre ja nicht mal das, eine reine Gerichtsbotschaft, nicht Bußpredigt. Er hat gesagt, in 40 Tagen, so steht es ja geschrieben im dritten Kapitel, und Ninive ist umgekehrt. Aber die Niniviter, wie auch immer, was er jetzt dazu gesagt haben, die irgendwie haben die ein inneres Momentum gehabt. Vielleicht lässt Gott sich gereuen, wenn wir uns beugen und Buße tun und umkehren. Und so war es dann ja auch, denn Gott ist gnädig und barmherzig. Er wartet ja förmlich drauf, das ist ja das Ziel. Er sinnt ja nicht darauf, das Verstoßene, so sagt es einmal der Prophet zu beziehungsweise das prophetische Wort zu David, das Verstoßene, dass es verstoßen bleibt, sondern wieder zurückzubringen. Das ist Gottes Plan. Das Wort überführt, sie werden in die Wirklichkeit Gottes gestellt, sie sehen ihr Fehlverhalten, der Geist wirkt, der Paraklet, der damals sicherlich nicht bleibend war, das ist ja erst dann später, Er konnte noch nicht in ihnen wohnen, aber er konnte an ihnen wirken. Und das Wort bringt auch Licht und Ordnung ins Leben. Das Wort schafft Ordnung. Das sehen wir schon am Anfang der Bibel beim Tohu Wabohu. Da kommt immer das Wort des Herrn und was erscheidet? Licht und Finsternis, Tag und Nacht, Wasser und Land, Erde und Wasser und oben und unten und Mensch und Tier und Säugetier und andere Tiere. Wo das Wort wirkt, gibt's Licht, gibt's Orientierung, gibt's Klärung. Seine Suppe kocht das Böse und kocht die Sünde in unklaren Verhältnissen, im Chaos, im sich treiben lassen, im Durcheinander. Und es gibt nicht wenige Kreise, die sagen, wir müssen genauso ein Durcheinander herbeiführen, damit wir im Verborgenen unsere Ziele verfolgen können. Also das Wort gibt Licht, das Wort gibt Orientierung, das Wort ist lebendig, das Wort scheidet. Und wir wollen zum Schluss kommen und sagen, ja, wenn das Wort doch diese Bedeutung hat, dann tun wir doch gut daran, aufs Wort Gottes zu hören. Ich habe mir in den letzten Wochen eine besondere Arznei verschrieben. Ohne Arzt, rezeptfrei meine ich. Irgendwie die ganze Situation hat mich so mitgenommen, mich zu viel auf bestimmte Dinge eingelassen und da habe ich mir eine Riesenportion Bibel verschrieben. Bibel, 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 Bibel. Und ich kann Ihnen eins sagen, das Wort reinigt, das Wort klärt. Das ist so schön. Und ich möchte Ihnen Mut machen, dass Sie neu dieses Wort in Ihr Leben lassen. Und dass Sie Menschen das Wort, den Christus, den Herrn Jesus, anderen bringen, so wie es Paulus auch sagt, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Für Christus, von Christus gesandt, Missio Dei. Gott hat die Bewegung in die verlorene Welt hinein. Er sagt nicht, das ist mir egal. Das ist mir egal. Er liebt. Also hat Gott die Welt geliebt. Nicht, dass er sich abwendet, das würde ja gar nicht passen. Er hat sich gesandt im Sohn. Und wie der Vater mich sendet, so sende ich euch. Das ist die Sendung. Und jetzt geht es um die Herausrufung der Gemeinde. Wir werden keine bekehrten Massen erleben. Es geht um die Wiederrechtbringung Israels. Aber Step by Step wird Gott seine Mission, und die er mit seinem Sohn begonnen hat und auch vollenden wird, in ihm, denn er ist Alpha und Omega, Anfang und Ende, das Amen auch der ganzen Wege und der Verheißungen Gottes, vollführen. Und irgendwie hat man doch den Eindruck, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, man muss da so vorsichtig sein. Menschen haben das schon so oft gedacht, dass sie vor den ganz großen letzten Umwälzungen in dieser Welt stehen. Ja? 30-jähriger Krieg, Zweiter Weltkrieg, schon im Ersten Weltkrieg und. Hunnen. Trotzdem glaube ich anhand von Matthäus 24 und anderen Stellen, wir stehen vor großen, großen Ereignissen. Der Herr steht vor der Tür. Wie schnell, weiß ich nicht. Aber er ist nahe herbeigekommen. Und da wollen wir uns und dürfen wir uns auch ihm zuwenden, für ihn leben. Die Zeitung von gestern ist uninteressant. Die Nachricht von heute Morgen ist schon zum Teil wieder überholt. Ich sage ja schon vorher, die Dinge überschlagen sich. Lesen Sie die Zeitung von letzter Woche? Naja gut, vielleicht, wenn es irgendwie Lokalteile oder sowas sind, aber interessiert ja kein Schwein. Also ich habe mich schon auch gefragt, warum ich mich mit bestimmten Dingen so intensiv beschäftige, wenn sie doch heute so sind, morgen so und übermorgen gar nicht mehr wichtig. Aber wer ins Ewige seht, das Wort, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte nicht. Aber was bringt's in dieser Welt? Ja, das hätten die Leute damals aussagen können. Das ist doch unmöglich mit Ninive. Das wird nie der Fall sein. Ich sage nicht, dass wir Ninive jetzt in unseren Tagen erleben werden, aber vielleicht ist unmöglich unseres Nachbarn, unserer ungläubigen Frau oder Mann oder ich weiß nicht, wo wir sagen, das ist doch unmöglich, dass das geschieht. Der Herr vermag es. Trotz uns. Ich frage auch immer, was ist gut bei der Kinder? Ich sage immer, ja, wenn unsere Kinder im Glauben sind, dann sind sie es trotz uns, nicht wegen mir, trotz mir. Und der Herr stellt sich zu seinem Wort, und das bete ich fast vor jeder Verkündigung, ich möchte dein Wort sagen. Du sollst in der Mitte stehen. Und da ist gar nicht so wichtig, ob das ein rhetorisches Feuerwerk ist oder sonst irgendwas. Paulus war sicherlich kein schlechter Redner, aber im Vergleich zu den geschliffenen Rhetoren der damaligen Zeit, wo das ja eine ganze Kultur und Kunst war, ist er halt nicht so an der Spitze gewesen. Und da lesen Sie mal 1. Korinther 2, was er dazu sagt. Also wir dürfen Prediger der Umkehr sein, Freudenboden des Evangeliums. Wir haben unser Ninive, unser Missionsfeld, dort, wo Gott uns hingestellt hat, in unserer Familie, in unserem Arbeitsfeld, Schule, Studium. Egal, wo wir sind Gesandte in Christi Stadt. Und es gibt kein, es ist unmöglich. Es ist möglich, weil Gott sind auch unmögliche Dinge möglich. Und wie das dann einmal sein wird, ob wir das gleich sehen, steht ja nirgendwo geschrieben, ich komme zurück auf das Sehen ganz am Ende. Wenn du sähst, wirst du gleich am Morgen sehen, wie der Tomatenstock voller roter Tomaten ist. Am liebsten mache ich die kleinen süßen Cocktailtomaten. Steht nirgendwo, es steht nur einfach, du sollst sehen. Wir haben eine wunderbare Botschaft, der Literatur-Nobelpreisträger Günter Grass, Freund von Willy Brandt, hat gesagt, Glaube, Liebe, Hoffnung ist ein Ladenhüter unserer Gesellschaft. Kannst vergessen, will keiner mehr hören. Ist gar nicht wahr. Die Leute spüren immer mehr, was ist wirklich bleibend, was ist wirklich Substanz, was trägt. Wir haben keine Bekehrungs- oder Erfolgsgarantie, aber wir haben die Garantie, dass das Wort Gottes nie leer zurückkommt. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt und sprechen an seiner Stelle, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind Darsteller des Wortes des Lebens. Wir sind die Bibel für die Leute, die keine Bibel lesen. Schämen Sie sich für Jesus? Wir wollen beten. Ja, Vater, wir danken dir, dass du auch in einer Welt, die gar nichts von dir wissen will, die völlig von dir abgewandt ist, wie Ninive, voller Götzendienst und Sünde und Bosheit, von der du sagst, ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Es stinkt mir, da muss was geschehen, dass du selbst in solch einer Situation mit deiner Gnade und deiner Barmherzigkeit durch dein Wort, durch deinen Geist Herzen bewegen und zur Umkehr bringen kannst. Und so gibt es bei dir keine hoffnungslose Fälle. Und wir danken dir, dass wir mit in diesen Dienst der Hoffnung gestellt sind und dass wir Hoffnung haben dürfen. Hoffnung weit über das hinaus, was wir jetzt sehen. Hoffnung auf den Gott, der sein wird, alles in allen. Und so seist du gepriesen und sei dein Name gelobt. Und dein Rettername, Jehoshua, Jeshua, unser Messias, verkündigt und geheiligt und gelobt in Ewigkeit. Amen.